Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: Impulsivität oder Impulskontrollstörung. Umgang mit impulsiven Menschen. Impulsivität ist eine Veranlagung, hastig zu handeln und nicht großartig über mögliche Konsequenzen nachzudenken. Das Verhalten kommt den Mitmenschen dann sorglos, riskant oder nicht angebracht vor. Impulskontrollstörungen gehen weiter. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass Impulsen, denen man normalerweise aus Rücksicht oder in Beachtung der Gesetze nicht nachgibt, außer Kontrolle geraten. Die Betroffenen neigen zu Gewalttätigkeiten, Zerstörung oder Aneignung fremden Eigentums oder gar Selbstschädigung. Über Impulsivität, Impulskontrollstörungen, Ursachen, Folgen und Behandlungen sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Cordula Iken, Chefärztin am Ameos Reha Klinikum Lübeck und spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen. Herzlich willkommen, Frau Iken.
Hallo, Frau Hartung-Kollbaum.
Frau Iken, Gefühle gehen ja mit bestimmten Handlungsimpulsen einher. Angst zum Beispiel vermittelt den Impuls, wegzulaufen. Wut macht hingegen angriffslustig. Häufig ist es nicht sinnvoll, diesem Impuls zu folgen, da dies für einen selbst ja oder auch für andere Personen negative Folgen haben kann. Hierfür ist Impulskontrolle erforderlich. Was genau verursacht oder beziehungsweise kann den Verlust der Impulskontrolle verursachen?
Ja, die Impulskontrolle selber passiert ja im Gehirn. Jeder von uns hat ja bestimmte Bereiche im Gehirn, die alle die gleiche Funktion haben. Und die Impulskontrolle passiert vor allem im Frontalhirn, das heißt direkt hinter der Stirn. Und es kann unterschiedliche Ursachen geben, dass zum Beispiel dort rein neurologisch gesehen eine Problematik vorliegt. Es gibt aber auch noch zwei weitere sehr wichtige Bereiche im Gehirn, die auch bei Impulskontrolle eine Rolle spielen. Das ist dann der Bereich Hippocampus. Da werden Gefühle abgespeichert, also Zusammenhänge zu früher erlebten Ereignissen mit dem Gefühl dazu. Und dann gibt es noch den sehr wichtigen Bereich, die Amygdala. Das ist eine Zone, die uns immer wieder signalisiert, liegt Gefahr vor oder nicht. Und die Amygdala, die speichert eben auch aus vorherigen Ereignissen und den Erfahrungen ab. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel im Gehirn aus Amygdala, Hippocampus und dann als Kontrollinstanz dem sogenannten präfrontalen Kortex, also Frontalhirnzone.
Welche Symptome sind dann insbesondere auch den Impulskontrollstörungen zuzuordnen?
Ja, bei einer Impulskontrollstörung kann man sagen, es liegt ja im Wort Störung schon beschrieben, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Also Impulsivität kann ja jeder mal haben, wenn man sich aufregt beispielsweise. Aber die Impulskontrollstörung bedeutet, dass man über das normale Maß hinaus reagiert und auch fühlt. Das heißt, wenn jetzt jemand sich über eine Angelegenheit sehr ärgert und sich eigentlich kontrollieren könnte über das Frontalhirn, kann die Person das zum Beispiel bei bestimmten Thematiken nicht mehr. Das bedeutet, die Amygdala signalisiert bei der Person, da ist eine Situation, die war früher schon oft sehr brenzlig. Ich bin also unter Umständen in Gefahr. Die Hippocampuszone signalisiert dann auch, welche Gefühlszuordnung dazu gehört. Und im Frontalhirn kann dann häufig wegen einer Hypoaktivität, also einer verminderten Aktivität, nicht mehr kontrolliert werden, ob das, was Amygdala und Hippocampus vorgeben, tatsächlich in dieser Situation auch angebracht ist. Das ist der neurologische Modus. In der praktischen Umsetzung bedeutet das, jemand reagiert über das normale Maß hinaus und hat einen automatisierten Verhaltensablauf.
Sie haben eben ja gerade auch schon geschildert, Frontalhirn haben Sie eben beschrieben. Was passiert aber genau im Gehirn bei Impulskontrollstörungen? Also ich sage mal, im Umgangssprachlichen kann man ja vielleicht sagen, bei dem setzt das Gehirn aus. Die Handlungen sind nicht mehr gesteuert. Kann man das so beschreiben oder ist das jetzt vielleicht einfach zu umgangssprachlich benannt?
Genau, also die Kontrollfunktion ist vermindert. Und in dem Moment, wo noch Kontrolle ausgeübt werden könnte, ist irgendwas zu viel gewesen. Und dadurch setzt eine Verhaltensweise ein, wie zum Beispiel irgendeinen Gegenstand zerlegen, also ausrasten in Gänsefüßchen oder laut schreien, mit den Füßen aufstampfen oder tatsächlich auch andere Personen angreifen, also Personen- oder Sachbeschädigung. Und das sind automatisierte Abläufe, die auch wirklich sehr bewusst wahrgenommen werden. Also die Personen, die darunter leiden, die merken in dem Moment genau, was passiert. Und können es aber nicht stoppen, weil dann eben in dieser Frontalhirnzone diese Kontrolle nicht mehr ausgeübt werden kann.
Also keine Chance, dass ich selber, wenn ich eine Impulskontrollstörung hätte, eingreifen könnte und mich beruhige oder sage, so durchatmen, reiß dich zusammen. Das funktioniert bei diesen Menschen, die davon betroffen sind, nicht mehr.
Genau, also abhängig von der Situation, wie schlimm also über Amygdala und Hippocampus eine Erinnerung plötzlich wieder hochploppt, passiert das häufig dann nicht mehr. Also das Frontalhirn ist ja als Kontrollinstanz unter Umständen noch zu bestimmten Themen in der Lage, eine Kontrolle auszuüben. Vielleicht reagieren die Menschen dann etwas intensiver emotional, aber können dann halt noch für sich selbst wieder runterregulieren, ja, indem die sich selbst beruhigen oder doch noch die Chance haben zu prüfen, ist die Situation jetzt wirklich gefährlich für mich oder nicht. Aber wenn sich zum Beispiel Situationen wiederholen, die früher gerade in der Kindheit sehr gefährlich waren, also zum Beispiel angegriffen werden von Menschen, die viel größer sind als man selber, zum Beispiel durch körperliche Gewalt im häuslichen Umfeld oder in der Schule, dann ist das eine Reaktionsfolge, die automatisch ablaufen kann. Also je nachdem, wie schlimm auch die früheren Erfahrungen sind und wie stark die Personen sich früher in Gefahr erlebt haben, auch wenn heutzutage die Gefahr nicht mehr besteht.
Sie sind ja spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen. Sind bei einem Entzug, also Drogen, Alkohol, auch immer Kontrollstörungen die Folge?
Das muss nicht immer sein. Es kann aber sein, dass beispielsweise durch die Entzugssymptomatik die Kontrollfunktion von der Person, also über das Frontalhirn eben auch, sehr stark vermindert ist. Also im Entzug ist ja das vegetative Nervensystem unter extremem Stress. Und extremer Stress bedeutet immer, dass man weniger Kontrolle über alles hat. Ja, das kennen wir selber auch, wenn wir Prüfungen haben oder wenn irgendwas Wichtiges ansteht und wir sowieso schon angespannt sind, dann reagieren wir ja auch schneller gereizt, auch auf Banalitäten zum Teil. Und im Entzug ist dann eben auch eine neurologische Stresssituation. Und dadurch kann man natürlich dann sehr viel schneller in Rage geraten oder eben auch einen Impulsdurchbruch erleiden.
Gibt es noch andere Menschen, Patienten, die so eine Impulskontrollstörung entwickeln können? Oder ist sowas teilweise auch vielleicht schon angeboren?
Also angeboren kann es auch sein. Das geht dann mehr in die Richtung temperamentvoll sein. Impulsivität ist ja eine Steigerung daraus. Also temperamentvolle Menschen, die reagieren vielleicht auch ein bisschen intensiver an allem, also aber auch mit Freude zum Beispiel. Und jemand, der impulsiv ist, vielleicht der sogenannte Choleriker, der ist vom Naturell her auch ein bisschen heftiger in den Reaktionen und vielleicht auch ein bisschen schneller. Die Impulskontrollstörung, wo aber dann wirklich auch der Impulsdurchbruch nicht richtig gesteuert werden kann und auch sich selbst in dem Moment schlecht beruhigt werden kann, die ist schon dann auch eine Erkrankung, kann man sagen. Denn die führt ja auch wirklich zu Schäden. Also im sozialen Umfeld, wie aber auch finanziell kann es daraus zu Schäden kommen. Also wenn man zum Beispiel Gegenstände zerschlägt und hinterher die Rechnungen kriegt und die sind vielleicht dann auch nicht mehr versichert, sodass es dann auch hinterher zu Gerichtsprozessen kommen kann und dann auch juristischen Konsequenzen mit bis hin zu Haftstrafen, um dann Geldstrafen abzusitzen. Also daran merkt man auch, dass das ganze Leben sehr stark beeinflussen kann und das dann auch immer wieder, wenn die Impulskontrollstörung nicht behandelt wird.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass eben Menschen, die eine Sucht entwickelt haben, auch dann eine Kontrollstörung bekommen können. Kann das auch andersrum sein? Also so nach dem Motto Huhn oder Ei, was war zuerst da? Impulskontrollstörung oder Sucht? Kann sich eine Sucht auch aus Impulskontrollstörungen entwickeln? Zum Beispiel als Unterdrückung der extremen Gefühle, die man ja dann entwickelt.
Genau, also es kann beides sein. Also es kann sein, dass jemand eine Impulsivität bis hin zu Impulskontrollstörung bei sich feststellt und sich dann mit Medikamenten oder auch Alkohol oder Drogen beruhigt. Und wenn es dann auch noch Beruhigungsmittel sind, die dann zu einer Abhängigkeit führen können, dann ist das Risiko doch deutlich erhöht, daraus eine Suchterkrankung zu entwickeln. Und wenn man dann erstmal süchtig ist und den Suchtstoff nicht mehr zuführt, dann kommt es natürlich wieder gehäuft zu Impulsivität und Impulsdurchbrüchen. Andersrum kann man auch vorher schon eine Störung haben, wie zum Beispiel ADHS oder die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch schwere Schädel-Hirntraumata mit Verletzungen in bestimmten Hirnzonen, die dann auch eben für die Kontrollinstanz wichtig sind, sodass darauf basierend eine Impulskontrollstörung entsteht. Und natürlich kann daraus dann auch nochmal eine Sucht entstehen.
Wie ist das in der Therapie, wenn Sie diese Patienten haben, die eine Impulskontrollstörung entwickelt haben? Welche Folgen und Bedeutung hat das in der Behandlung für Ärzte und Therapeuten?
Ja, das kann häufig vor große Hürden stellen. Patienten mit Impulsivität oder Impulskontrollstörung, die sind ja auch auf Station so im Verhalten. Und gerade wenn die dann in eine Therapie kommen, ob das jetzt ein Entzug ist oder eine psychotherapeutische Behandlung, sind die ja auch bedürftig. Das heißt, es geht denen ja auch schlecht. Und dann kann es natürlich, wenn man dann Dinge anspricht, auch gehäuft zu Impulsdurchbrüchen kommen. Das wiederum kann natürlich auch verursachen, dass jemand entlassen wird, weil die Person beispielsweise Mitpatienten angegriffen hat oder Personal angegriffen hat im Impulsdurchbruch oder aber auch Mobiliar zerstört hat. Zum Beispiel gibt es Impulsdurchbrüche, da gehen Patienten in ihr Zimmer und zerlegen einen Schrank. So, was macht man dann? Also dann weiß man, demjenigen ging es gerade sehr schlecht. Der hatte eine halbe Minute lang in seinem Zimmer Möbelstücke zerlegt, hat sich dadurch diese hohe Anspannung zwar abbauen können, aber die Impulskontrollstörung ist ja noch da. Und der Kontrollverlust, den er hat, ist ja dann wirklich also ganz klar sichtbar. Das heißt, so würde es draußen weiterlaufen. Und auf Station ist es schwierig, mit solchen Verhaltensweisen zu arbeiten. Da müsste man dann schauen, ist eine medikamentöse Behandlung erstmal auch zusätzlich nötig und nicht nur reine Psychotherapie. Denn sonst dreht man sich ja auch im Kreis. Also das kann eben dazu führen, dass Menschen dann ständig neu aufgenommen werden. Dann passiert wieder irgendwas, wodurch die sich emotional sehr berührt fühlen, den Impulsdurchbruch haben, auf Station eben eine Verhaltensweise zeigen, die dann da nicht tragbar ist, dann werden die wieder vorzeitig entlassen. So sollte man dann vielleicht einfach auch mal überlegen, okay, medikamentöse Behandlung und dann darauf aufbauend, wenn es zu einer Beruhigung gekommen ist, eine verhaltenstherapeutische Maßnahme einleiten.
Ich schließe aber daraus, dass es auch sein kann, dass jemand einfach nicht behandelbar ist, wenn das zu extrem ist mit den Impulskontrollstörungen.
Das kann es auch geben. Also wenn beispielsweise jemand eine medikamentöse Therapie ablehnt, gleichzeitig aber sagt, ich brauche trotzdem Hilfe und die verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, die man ja meistens dann auch anwendet, nicht richtig umgesetzt werden oder auch nicht richtig ankommen, meinetwegen, weil jemand wirklich ein schweres Schädel-Hirntrauma in der Vorgeschichte hat und das auch gar nicht verstehen kann, was er da tun soll, dann kann es sein, dass das nicht behandelbar ist.
Was macht man dann aber mit solchen Menschen?
Ja, im Impulsdurchbruch, wenn das jetzt sehr starke Reaktionen sind, wird ja häufig die Polizei angerufen. Dann gehen juristische Wege los, sage ich jetzt mal. Teilweise kommen diese Patienten dann ja auch in die Forensik, also wenn es zu Straftaten kommt, die dann aber aufgrund von Schuldunfähigkeit durch diese starke Störung dann eben als forensische Problematik betrachtet werden.
Wenn Sie aber jetzt jemanden haben in der Behandlung und Sie wissen, der hat eine Impulskontrollstörung, ist vielleicht noch nicht sehr auffällig geworden, aber Sie müssen damit rechnen, dass was passiert. Wie begegnet man diesen Patienten und wie schützen Sie sich selber dabei?
Ja, man muss da offen drüber sprechen. Also man muss das schon ansprechen. Man kann jetzt nicht selber wie das Kaninchen vor der Schlange sitzend zuwarten, ob was passiert, sondern man muss dann auch sagen, also gibt es Reizthemen, wenn ich die anspreche, dass sie dann halt besonders intensiv reagieren. Also bei welchen Themen fangen wir lieber erstmal nicht an? Das kann man sich erklären lassen. Das wissen die Leute ja sehr genau, auf welche Thematiken die dann so intensiv reagieren. Und wenn es zu einem Impulsdurchbruch gekommen ist, dann muss man die Leute ja auch erstmal kurz sich abreagieren lassen. Und dann muss man es hinterher auch ansprechen. Also die schämen sich meistens sehr stark. Die nehmen das ja sehr gut wahr, dass die gerade in einem Impulsdurchbruch drin sind, können es nicht verhindern, fühlen sich hinterher oft wieder als Versager zum Beispiel. Ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ich habe wieder irgendwas kaputt gemacht. Ich habe wieder jemanden beleidigt und angegriffen. Da fallen ja teilweise auch beleidigende Worte, wenn die Frontalhirnfunktion nicht richtig funktioniert. Und da muss man hinterher denjenigen zur Ruhe kommen lassen und dann möglichst am gleichen Tag oder am Folgetag, damit der Zeitraum nicht zu lang ist, besprechen, was war denn da los? Also wie ist es denn dazu gekommen, dass sie auf einmal so aufgeregt waren? Ich würde das gerne verstehen. Ja, man muss den Leuten signalisieren, dass man damit arbeiten möchte, was passiert ist und dass man das Gefühl hat, also dass man auch als Therapeut das Gefühl hat, dass das auch die Grundlage dafür bieten kann, therapeutisch voranzukommen. Also das Ganze ein bisschen konstruktiv umwandeln.
Also so eine Art Ursachenforschung dann auch betreiben. Wo kommt das eigentlich her? Wie entsteht das? Was ist der Auslöser vielleicht auch?
Genau, also die Frage sollte zum Beispiel sein, können Sie erinnern, wodurch diese starke Reaktion ausgelöst wurde? Das können die meistens dann auch. Und man kann auch fragen, ging es Ihnen vorher schon schlecht? Also hat sich das angebahnt und ich habe es nicht erkannt? Also häufig sind ja solche Sachen auch schon bei den Leuten bekannt, wenn die dann wissen, ah ja, wieder eine blöde Nachricht bei WhatsApp bekommen, da ging es mir den ganzen Tag schon schlecht, da fühlte ich mich zurückgewiesen, da fühlte ich mich versetzt oder sind ja vielleicht sogar versetzt worden, eine Verabredung ist geplatzt. Und wenn das früher so häufig vorgekommen ist mit Enttäuschungserleben oder auch Beschämung und solchen Sachen, dann kann das natürlich auch später noch zu ganz intensiven Reaktionen führen. Also nicht nur, was war kurz davor los, sondern gab es auch am Tag davor vielleicht schon Hinweise, dass es wieder zu einer Verschlechterung der Stimmungslage kommen könnte, ne, die dann in einen Impulsdurchbruch münden kann, wenn es zu viel wird.
Welche Therapien werden dann angewandt insgesamt? Also therapeutische, medizinische Medikamente. Kann man Impulskontrollstörungen, also diese Veränderungen im Gehirn überhaupt heilen? Geht das?
Also heilen kann man es, wenn die Ursache therapierbar ist. Wenn jetzt jemand beispielsweise eine Borderline-Störung hat und durch ständige Zurückweisung immer wieder impulsiv reagiert, dann kann man da sehr gut psychotherapeutisch an den emotionalen Verletzungen aus der Vorgeschichte arbeiten. Und auch dem Umgang, wie man heutzutage damit umgehen kann, denn das wird ja dann auch in der Gegenwart immer wieder passieren. Überall, wo man mit Menschen in Kontakt kommt, kommt es eben auch zu solchen Verletzungen unter Umständen. Das Risiko ist ja lebenslang da. Wie man damit umgeht, ist ja was anderes. Das ist ja die große Kunst. Und jemand, der beispielsweise ADHS hat, der hat ja eine andere Problematik. Der hat ja auf der Neurotransmitter-Ebene ein Problem. Das heißt, der hat eine Minderfunktion sozusagen im dopaminergen und noradrenergen System. Das heißt, Dopamin und Noradrenalin sind nicht gut genug verfügbar fürs Gehirn, machen dadurch ständige Stimmungsschwankungen und eben daraus resultierend auch teilweise Impulsdurchbrüche. So, und das kann man medikamentös sehr gut behandeln, plus verhaltenstherapeutisch, sodass die Person dann eben auch lernt, was kann ich machen, wenn ich merke, das kommt vielleicht gleich wieder? Wie kann ich mich runterregulieren? Also wie kann ich selber dann auch Handwerkszeug anwenden und dann selber rechtzeitig noch Einfluss nehmen auf mein Großhirn sozusagen, ne? Dass das Großhirn in seiner Funktion, also Frontalhirn, das Frontalhirn ist ja ein Teil vom Großhirn, dass das Frontalhirn dann halt auch in der Funktion weiter Kontrolle ausüben kann.
Aber ich schließe daraus, dass das die Betroffenen ein Leben lang begleitet, dass sie immer wieder gucken müssen, nicht in bestimmte Verhaltensmuster zu geraten, sich immer wieder kontrollieren müssen, hinterfragen müssen.
Genau, bei den meisten ist das so. Also das ist dann schon auch eine Art neurologische Veranlagung. Man kann ganz grob sagen, die rechte Hirnhälfte ist fürs Emotionale und die linke fürs Logisch-Rationale zuständig. Und je schneller jemand in so ein Ungleichgewicht gerät, dass die rechte Hirnhälfte mit dem emotionalen Reagieren halt überhand nimmt, desto weniger kann dann gerade die linke Gehirnhälfte dann auch gegensteuern. Und man kann dann eben versuchen, dass dann dieses Ungleichgewicht ein bisschen durch therapeutische Maßnahmen dann da verbessert wird, also indem dann gar nicht erst so starke Überemotionalität eintritt. Aber die Veranlagung bleibt schon, das sollte man auch offen mit den Leuten besprechen, denn die müssen ja auch vorbereitet sein. Also wenn die wieder in brenzliche Situationen kommen, müssen die ja wissen, dass die sich schützen müssen und damit ja auch andere schützen können.
Aber die können nicht, ich sage jetzt mal, das Gehirn trainieren, dass sie sagen, okay, ich versuche jetzt einmal die linke Hälfte, die rationaler ist, zu stärken, damit die rechte ein bisschen mehr zur Ruhe kommt.
Doch, das kann man auch durch verhaltenstherapeutische Maßnahmen und das funktioniert häufig auch sehr gut.
Wie ist denn das? Also Sie in der Klinik sind darauf vorbereitet, dass Menschen Impulskontrollstörungen haben können, wissen natürlich dann auch, was ist zu tun in dem Moment. Aber wie ist es mit Angehörigen, Freunden, wenn diese Menschen also im Privaten oder bevor sie behandelt wurden, Impulskontrollstörungen entwickeln? Was empfehlen Sie im Umgang mit diesen Patienten, Angehörigen, Freunden, Nachbarn, Bekannten?
Ja, also als erste Empfehlung ist ganz wichtig zu sagen, also wenn jemand in der Familie einen Impulsdurchbruch hat und die Angehörigen beleidigt oder die Nachbarn beleidigt, nicht persönlich nehmen. Also da setzt gerade wirklich die Hirnfunktion so ein bisschen aus. Und jeder kennt von sich auch Gedankengänge, bei denen man dann auch überlegt, was würde ich jetzt eigentlich gerne sagen, aber ich verkneife es mir lieber. Das hat ja Konsequenzen und zwar negative für mich. So, ne, das genau das können die dann nicht kontrollieren. Und deswegen niemals persönlich nehmen, wenn man beleidigt wurde. Wenn man dann körperlich angegriffen wurde, ist es schon was anderes. Da muss man natürlich auch sich schützen. Und ansonsten sollte man dann halt so Reizthemen der Personen kennen, ne, damit man da halt nicht ständig wie mit dem Finger in die Wunde reingeht. Und man sollte die Leute trotzdem ernst nehmen. Also jemand, der ständig Impulsdurchbrüche hat, der hat ja unter Umständen auch den Ruf, dass er dann ausrastet und manche sich drüber lustig machen. Und dann wiederum ist es natürlich nicht besonders förderlich, dich dann auch von oben herab, ja, du mal wieder, bist mal wieder ausgerastet, hier sind mal wieder die Sicherungen durchgegangen oder so, so auf die Leute zuzukommen. Die finden das ja selber nicht gut, aber die können es halt oft nicht verhindern. Man muss dann schon sagen, du, ich habe wahrgenommen, dir ging es echt schlecht und jetzt haben wir aber echt ein Problem miteinander. Also jetzt hast du mir zu Hause was kaputt gemacht, lass uns da mal irgendwie drüber sprechen, wie wir das irgendwie zusammen wieder hinkriegen. Also man muss dann schon versuchen, also die Konsequenzen, die daraus entstehen im privaten Umfeld, dann auch offen anzusprechen. Denn es entstehen daraus Konsequenzen, das kann man jetzt nicht abstreiten, ne?
Das ist natürlich eine große Herausforderung für die Menschen, die dann mit diesen Betroffenen zu tun haben. Einerseits müssen sie ein bisschen wie ein rohes Ei behandeln, versuchen, einen Mittelweg zu finden, dass der nicht wieder ausrastet. Wenn er ausgerastet ist, diese Konsequenzen ja irgendwo auch mittragen. Führt das nicht oft auch dazu, dass dann die Betroffenen, die so eine Impulskontrollstörung haben, einsam sind, dass sich die anderen zurückziehen, weil sie kein Verständnis haben?
Das führt sicherlich sehr oft dazu und die anderen haben ja häufig nicht nur dann kein Verständnis, sondern die sind ja auch überfordert. Also wenn man sich vorstellt, dass jemand zu Hause oder im Freundeskreis wirklich auch gefährlich werden kann, also da würde, glaube ich, jeder von uns sagen, nee, davon nehme ich lieber Abstand. Ja, und dann führt es natürlich eher noch mehr dazu, dass derjenige, der die Impulsdurchbrüche hat, sich schämt und dann therapeutisch dann noch weniger erreicht werden kann. Also das wäre dann was, was für beide Seiten blöde Konsequenzen hat.
An wen kann man sich wenden, wenn man feststellt, da liegt so eine Impulskontrollstörung vielleicht eventuell vor?
Ich würde zum Psychiater gehen, der ist ja häufig aber dann nicht so schnell erreichbar mit Terminen. Also der Hausarzt selber kann sicherlich auch helfen, aber der wüsste jetzt wahrscheinlich nicht so ad hoc, wie man da therapeutisch vorgeht. Neurologen wissen sicherlich auch einzuschätzen, wie man damit jetzt erstmal umgeht. Grundsätzlich ist es aber immer ganz sinnvoll zu sagen, okay, Impulsivität oder Impulsdurchbrüche passieren immer wieder. Das heißt, ich habe eine Problematik, die ich behandeln lassen werde. Und ich würde immer einen Psychiatertermin machen, damit man auch gucken kann, liegt eine besondere Ursache vor, also zum Beispiel ADHS oder die Borderline-Störung, damit man auch gleich am Anfang die therapeutischen Wege gezielt gehen kann. Und zum Überbrücken kann man sicherlich erstmal auch zum Hausarzt gehen. Aber man sollte dann eben aufpassen, dass man nicht Beruhigungsmittel bekommt, die dann möglicherweise auch noch abhängig machen. Das wären dann zum Beispiel die Benzodiazepine. Also da muss man aufpassen, dass man dann halt eben nicht aus Versehen dadurch noch eine Suchterkrankung entwickelt.
Das wäre dann ja wiederum auch eine Art Teufelskreis, der dann entstehen könnte.
Genau, dann hat man auf einmal die Impulskontrollstörung, vielleicht eine noch unentdeckte psychiatrische Störung, die man sowieso therapieren lassen sollte, plus noch eine Sucht obendrauf.
Also immer gleich die Fachleute befragen.
Ja, weil man muss ja dann auch nochmal schauen, ob bestimmte Diagnostik notwendig ist, um zu schauen, ob am Hirngewebe selber vielleicht auch eine Störung vorliegt. Es gibt ja beispielsweise auch ganz selten mal die Ursache, dass ein Hirntumor vorliegen könnte, genau an der Stelle, wo dann eben auch Impulskontrolle stattfindet. Das muss man ja dann natürlich auch nochmal mit abklären. Das heißt, neurologisch wie auch psychiatrisch sollte man von beiden Seiten her zumindest am Anfang einmal schauen.
Das heißt, das umfassende Programm einfach und zu gucken, wo kommt das Ganze her, wo entsteht das überhaupt oder wo ist die Ursache dafür?
Ja.
Vielen Dank für die umfassenden Informationen, Frau Icken. Das war wieder sehr, sehr interessant und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.